Die Erfahrung, dass wir durch Schnee gefahren sind, ja. 60 Zentimeter Neuschnee, Minusgraden, tagsüber und nachts, mhm. und in der Kälte dann Zelt aufbauen, abbauen und allein diese Erfahrung, durch den Winter zu fahren, das war einfach brutal. Und ich kann es nicht glauben, dass wir das gemacht haben.
Dass wir das durchgehalten haben. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Live aus Johannesburg, wo ich hier gerade im Hotel sitze. Ich komme gerade zurück von zwei grandiosen Gruppenreisen in Namibia. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht, für alle, die neu dazugekommen sind. Wir sind ja vor ein paar Jahren in das Reiseveranstalter-Game so ein bisschen reingerutscht, weil viele Hörer und Leser und Zuschauer uns gefragt haben, hey, können wir das, was ihr so macht, auch erleben? Und eigentlich haben wir uns am Anfang so ein bisschen dagegen gesträubt und haben dann irgendwann tatsächlich entschieden, okay, komm, wir bieten mal unsere Reisen, also Reisen mit uns an, aber so, wie wir sie gerne erleben würden. Und haben dann über die letzten Jahre grandiose Reisen in Südafrika, in Namibia, in Kanada, in Finnland und in Botswana zusammengestellt. Tatsächlich sitze ich hier, wie gesagt, wenn ihr auf YouTube das Ganze gerade schaut, im Hotel in Johannesburg und werde gleich zum Flughafen fahren, wo dann mein Flieger nach Maun ins Okavango-Delta geht, wo ich dann 2 Wochen mit grandiosen Teilnehmern in der Wildnis verbringen werde. Genau. So viel dazu. Also es ist wirklich immer wieder toll, den Menschen diese Länder zu zeigen und diese wilde Flora und Fauna und dieses Gefühl oder diese Emotionen zu sehen, wenn sie das allererste Mal einen Elefanten in der Wildnis sehen oder einen Löwen. Wir haben an einem Morgen in Namibia dieses Jahr 2 Löwen, 2 Geparden und 1 Leoparden gesehen. Es war unglaublich, wie viel Glück kann man haben. Glück spielt da immer eine große Rolle, können auch ein bisschen, aber von beidem braucht man eine ordentliche Portion, damit man solche Sightings an einem Morgen haben kann. Wir haben grundsätzlich dieses Jahr unglaublich viele Tiere gesehen. Also wenn ihr Bock auf wildes Namibia habt, dann haben wir aktuell die 9 Termine. Online gestellt für 2025 und tatsächlich sind die ersten 8 oder 9 Plätze, glaube ich, schon weg. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Naja, nicht ganz, also dann wären sie schon alle weg, aber sie gehen ganz gut weg. Und so eine Reise, die ist nicht schnell entschieden und es ist noch ein Jahr hin. Aber wenn ihr vielleicht Lust habt auf so ein Erlebnis, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. In den Highlights findet ihr alle Stories zu der Tour und alle Bilder, damit ihr euch mal so einen eigenen Eindruck verschaffen könnt. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Bock habt auf die Reise, dann schaut auf www.offthepath.com/Gruppenreisen/Namibia vorbei und dann findet ihr dort alle Details zu dieser Reise. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich eine grandiose Reise. Viel Fahrerei, viele Erlebnisse. Wir sind einmal in der Wüste, dann sind wir am Ozean und am Ende machen wir noch ganz viel Safari. 9 Tage sind wir gemeinsam unterwegs und haben the time of our life. Wirklich. Also, schaut gerne mal rein. Gut, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir, denn dieses Gespräch habe ich vor einiger Zeit schon aufgenommen, mit Assad und Marie-Lise. Die zwei sind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, haben eine Weltreise gemacht oder machen eine Weltreise aktuell. Und dieser Teil des Gesprächs, den haben wir im Iran geführt. Und sie sind von Deutschland bis dorthin mit dem Rad gefahren. Und was sie dabei erlebt haben, was ziemlich viel ist, unter anderem gestohlene Fahrräder in Stockholm, wo man es einfach überhaupt nicht erwarten würde, ehrlich gesagt, weiß nicht, Schneestürmen, Krankheiten. Die haben einfach so unglaublich viel erlebt. Darüber sprechen wir. Ist eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Über 1 Stunde geht das Ganze und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Dann lasst gerne einen Kommentar, wenn euch die Folge gefallen hat. Am Ende bei Spotify kann man das ja wunderbar und natürlich, wenn ihr sowieso fleißige Hörer seid, dann habt ihr mit Sicherheit schon eine Bewertung für den Podcast allgemein dagelassen. Und solltet ihr das noch nicht gemacht haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, weil das ist so ein großes Signal für uns Podcaster, wenn wir regelmäßig Bewertungen bekommen. Wenn wir regelmäßig Bewertungen bekommen, dann werden wir halt auch auf diesen ganzen Feeds präsentiert und gefeatured und dann können wir auch automatisch und organisch ein bisschen schneller wachsen. Und das Ganze machen wir ja schon seit 8 Jahren. Wir sind sehr zäh und haben ein großes Durchhaltevermögen, aber wir können das alles nicht ohne euch. Wir präsentieren euch hier jede Woche diese grandiosen, tollen Folgen, die euch hoffentlich alle gefallen. Und wenn ihr noch nicht diesen Podcast bewertet habt, dann macht es doch einfach gerne. Wie gesagt, regelmäßige Bewertungen, das ist das A und O für uns Podcaster. Gut, das war's von mir. Wie gesagt, diesen Podcast, den gibt es auch als Video auf YouTube. Da könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren, wenn ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß mit dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Johannesburg. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Hallo, moin.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Eine sehr, sehr weite Verbindung, die wir heute hier aufbauen. Nach Pakistan von Hamburg aus. Und ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt auf eurer sehr, sehr langen Reise, die noch lange nicht vorbei ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Vielen Dank.
Wenn alles gut geht.
Und ich muss direkt anmerken, wir sind auf Glasfaser verbunden in Pakistan. Sowas gibt's
hier. Mega gut. Ja, ich bin erstaunt, wie gut die Verbindung ist. Ich muss, ganz ehrlich, ihr seid Glasfaser verbunden. Ich nicht. Ich bin mit meinem Internet, also beim Handy, tether ich gerade im 5G-Netz, damit ich hier eine halbwegs gute Verbindung mit euch hier aufbauen kann. Und. Also, ihr seid jetzt besser als ich.
Deutschland, Entwicklungsland, was das Internet angeht, ne?
Ja, das ist wirklich ziemlich krass, aber egal, wir haben es gelöst, es ist sehr schön. Und wo seid ihr gerade?
In Lahore sind wir, im Osten von Pakistan. Nah an der indischen Grenze ist das.
Genau, in der Nähe der indischen Grenze. Ist Indien dann euer nächstes Ziel? Geht es dann bald rüber?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben uns entschieden, nicht nach Indien zu gehen, weil gefühlt jeder Reisende und Radreisende dahin geht. Und da meine Wurzeln pakistanisch sind, habe ich gesagt, wir erkundigen Pakistan mal so richtig und zeigen mal den Deutschen, was Pakistan ist und nicht nur das, was in den Medien so passiert. Und wir werden nach China hoffentlich rausgehen.
Okay, also über den Norden. Ja,
genau.
Okay, sehr cool. Ihr seid, jetzt haben wir 2024, ihr seid jetzt seit mehr oder weniger 2 Jahren, glaube ich, unterwegs. Im Frühjahr 2022 habt ihr geheiratet und das sind quasi eure Flitterjahre.
Cool. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen keine Flitterwochen, wir machen daraus Flitterjahre. Genau. Sagen wir den Leuten immer ganz gerne, this is our honeymoon und dann lachen sie und das finden sie alle wahnsinnig witzig. Ja,
6 Jahre Honeymoon.
Ja, sagen sie, oh, das hätten wir auch gerne.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Reise zu machen? Wie kam das jetzt zustande?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Das ist mit mir gestartet. Seit ich Fahrrad fahren kann, seit ich 3 bin, habe ich das Fahrrad immer schon gern gehabt. Bin immer schon wahnsinnig gern geradelt. Das war für mich so mein Ding, weil ich einfach nicht schnell laufen kann. Und mit dem Fahrrad kam ich gut voran. Und ich habe mir dann aus irgendeinem Grund, habe ich das dann mal im Internet gefunden, vor x Jahren, dass man mit dem Fahrrad Ländergrenzen überqueren kann, mit Sack und Pack. Und da habe ich gedacht, wow, das geht. Man muss nicht umdrehen, wenn man die Grenze erreicht hat. Man kann da drüber. Und dann habe ich mal recherchiert und gedacht, cool, ich mache das auch. Ich fahre nach Kroatien. Und da wollte ich ursprünglich mal im Sommer irgendwann ankommen. Und nach reiflicher Überlegung habe ich Assad dann mal gefragt, ob er nicht mitkommen möchte. Und an der Stelle würde ich gerne an Assad übergeben, weil die Stelle erklärt er gerne selber.
Ja, ich habe in Deutschland gerade eben ein Unternehmen gegründet, habe mich selbstständig gemacht und plötzlich kommt Marie in mein Büro rein und sagt, ey Assad, hast du nicht Lust, mit mir nach Kroatien zu kommen? Und ich wollte einfach, dass sie aus meinem Büro rausgeht und mich in Ruhe arbeiten lässt und habe gesagt, ich mache so einen kleinen Kram nicht. Wenn du mal was Richtiges wie eine Weltreise vorhast, dann sag Bescheid, aber mich nach Kroatien. Und eine Woche später ist sie dann wirklich in meinem Büro wiedergekommen und meinte, lass mal jetzt eine Weltreise machen. Und ja.
Und du so, hä, was, worum geht's?
Ja. Und eigentlich hat's so gestartet und dann einmal gesagt, ein Mann, ein Wort. Und ja, dann musste ich halt mit.
Mitgehangen, mitgefangen.
Und jetzt zwingt sie mich dazu.
Ja, du bist so ein armer Mensch.
Ja. Okay, wie viele Wochen und Monate waren so zwischen dieser Diskussion, also beziehungsweise, okay, es wird eine Weltreise, bis wir packen unsere Räder und fahren los?
Puh, das war, keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht sagen. Aber das war wirklich echt, also wenn man mal bedenkt, wie langwierig diese ganze Geschichte jetzt ist, was für Auswirkungen das auf unser Leben hat und wie viele Jahre wir jetzt unterwegs schon sind und noch sein werden, hatten wir eine ziemlich kurze Anlaufzeit und das war eine ziemlich spontan fixe Idee.
Ja, ich glaube, das waren 2 Monate und wir haben maximal uns auch komplett gar nicht vorbereitet deswegen.
Boah, das war alles ein bisschen hektisch über den Ecktisch im Ende.
Ja. Alles, was wir gemacht haben, ist, uns Ausrüstungsvideo anzuschauen von anderen Reisenden und haben nur unsere Ausrüstung gekauft, alles über Amazon. Und dann sind wir los, ohne Planung.
Ja, also wir wussten ungefähr, wo wir erstmal langfahren wollen. Also wir wussten, wir wollen dann erstmal nach Skandinavien, um den Sommer auszunutzen und so reinzukommen. Und dann wussten wir, wir wollen erstmal weiter Richtung Osten. Das hieß dann aber für uns, wir müssen erstmal von Skandinavien wieder runter durch Osteuropa und dann unsere Route Richtung Osten finden. Und dann ging das so day by day. Also die Planung ist ja auch so ein bisschen, macht man so ein bisschen on the road irgendwann. Aber so komplett durchgeplant hatten wir das von vornherein nie. Hätten wir auch nicht gewollt. Weil sowas kannst du nicht komplett durchplanen. So ein 14-Tage-Trip kannst du durchplanen. Ist auch sinnvoll. Aber so eine Weltreise, das machst du nicht, weil es ändert sich alles andauernd. Und da muss man auch offen für sein.
Also ich finde das erstaunlich, also dass ihr ohne große Erfahrung in Firma und Leben steht in Deutschland und ihr seid in 2 Monaten los, finde ich total irre und mutig, mega cool. Und dann einfach mal los. Und wie das alles so gelaufen ist, darüber sprechen wir jetzt hier in dieser Folge, weil es ist nicht alles so super glatt gelaufen. Ich habe ein Video gesehen von euch, das hat so ungefähr 50.000 Views, ihr wisst welches. Total irre. Und es ist viel passiert. Wie hat euer Umfeld auf diese Idee reagiert?
Ja, also als ich erstmal mit meinen Eltern gesprochen habe wegen der Solo-Radtour nach Kroatien, hat meine Mutter die fiese Lotten gekriegt und war total entrüstet und meinte, also ohne Assad machst du das auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht. Nur wenn Assad mitkommt. Und hat sich total quergestellt. Mein Vater ist da wesentlich entspannter, der meinte, ja, fahr doch ruhig, ist doch kein Problem. Die sind das gewohnt. Wir sind generell immer schon gerne viel gereist. Ich war auch schon mal alleine unterwegs mit dem Rucksack. Das ist so ein Ding bei uns. Das kennen unsere Familien. Aber das mit den Fahrrädern war jetzt schon was Neues. Und das war auch echt eine andere Hausnummer jetzt. Und ich glaube, beide Seiten der Familien waren ganz froh, dass wir zusammen gesagt haben, wir wollen zusammen losfahren. Und die wussten sowieso, wir machen's. Also die hatten keine andere Möglichkeit, als sich damit abzufinden.
Wie war das für dich, Assad, mit Firma und so?
Schwierig, aber Corona hat dazu irgendwie beigetragen, dass es einfacher wurde, weil, ich weiß nicht, Corona ist Segen und Fluch irgendwie gleichzeitig, ne? Und als ich mein Unternehmen gegründet habe, ist Corona gekommen, 4 Monate später, und dann kam auch direkt das Homeoffice. Und irgendwie hat dieses Homeoffice fast das komplette Leben verändert, weil ich musste plötzlich nie mehr raus. Es gab keinen Grund mehr rauszugehen. Und ich war wirklich so ein Keller-ITler-Kind, der nur Tag und Nacht gearbeitet hat. Und dadurch, dass mein Kunde mich nur so kannte im Pyjama, konnte ich, ja, ob ich den Pyjama im Zelt trage oder zu Hause in Hamburg, ist irgendwie egal. Und solange ich meine Arbeit mache, ja. Also für mich war das ziemlich cool und eine gute Erfahrung. Also ich wollte auch herausfinden, ob es überhaupt klappen kann.
War so eine Art Experiment am Ende, so für dich, ne?
Ja. Und was ist das Fazit nach 2 Jahren? Funktioniert das immer noch?
Funktioniert immer noch, aber man kann sich auf Social Media, YouTube, Videos schneiden, man kann nicht beides machen, weil es ist viel zu viel. Wenn ich morgens aufstehe, ich stehe in der Regel 1-2 Stunden vor Marie auf und dann kann ich entweder am Rechner sitzen und eine Stunde arbeiten oder ich kann irgendwie ein Reel schneiden oder irgendwas. Und meistens leidet dann Social Media drunter und ich kümmere mich lieber um die Firma.
Das ist auch erstmal wichtiger.
Ja, für mich gefühlt ist es wichtiger, ja.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, ich mache das ja hauptberuflich 24/7, also irgendwie ja mit Kind jetzt auch noch. Also es fällt alles irgendwie links und rechts weg und es ist einfach sau viel Arbeit. Ne? Also diese ganzen Podcast-Folgen hier, der Zuhörer hört eine Stunde. Für uns sind es aber irgendwie 10 bis 12 Stunden Arbeit, eine Folge. Nur die... Da ist ja noch gar kein Vorgespräch, ne? Ihr wisst es ja jetzt, ihr habt mit Florian gesprochen, Fragen wurden entwickelt. Da ist ja so ein riesen Rattenschwanz und das ist nur der Podcast. Da ist noch kein Instagram gemacht, da ist noch kein YouTube gemacht, da ist noch gar nichts anderes gemacht. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, wenn man das halt irgendwie halbwegs professionell machen möchte und nicht nur eben so einen Shot irgendwie hochlädt. Deswegen verstehe ich das, dass halt bei euch, dass das halt dann vielleicht auch nicht funktioniert, beziehungsweise dass die Arbeit dann die Prio ist für die Stunden am Tag, die man noch hat. Aber auch irre, dass du halt auf Weltreise gehen kannst seit 2 Jahren und halt eben dein Tagesgeschäft weiterführen kannst. Zwar auf vielleicht Sparflamme oder so, dass es halt nur noch überlebt, beziehungsweise weiterläuft und nicht mehr wächst, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Das ist doch geil.
Ja. Aber das ist ein guter Punkt, den du machst, den muss man auch erwähnen. Würde ich in Hamburg weiterhin sein, würde mein Unternehmen ganz anders aussehen, als es jetzt tut. Also es ist extreme Sparflamme, aber das ist der Preis, den wir halt uns entschieden haben, dafür zu bezahlen. Ja,
aber du kannst halt so lange auf Reisen gehen, hast noch dein Einkommen. Das funktioniert noch. Mehr brauchst du ja aktuell nicht, weil, vielleicht sprechen wir gleich nochmal darüber, oder wir können vielleicht direkt daran ansetzen, was kostet denn so eine Reise? Reisen ist oftmals günstiger als das Leben vor Ort zu Hause, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Also die Erstanschaffungen vom Equipment und den Rädern, das war natürlich erstmal nicht ordentlich viel Geld, aber es ist schon Geld, was man erstmal ausgeben muss, gerade auch wenn man sich Equipment und Räder anschaffen möchte, wo man sich darauf verlassen kann, dass das erstmal eine Weile hält. Zum Beispiel so ein Zelt für ein paar hundert Euro, da verlangt man dann schon, dass es 2 Jahre hält und dass es verlässlich ist. Die Räder genauso, das muss einfach funktionieren und gerade auf die Räder musst du dich verlassen können. Du brauchst gute Komponenten. Wir haben enorm viel Glück mit unserem Fahrradhändler Tränger aus Hamburg, die uns einfach auch weiterhin unterstützt haben. Also wir sind immer mal wieder in Kontakt mit denen und können Fragen stellen. Und das ist einfach wirklich wichtig. Und das war erstmal so der größte Kostenpunkt, der auf einen zukommt. Später wird es dann weniger, aber da hast du mehr Überblick.
Ja. Willst du Zahlen wissen oder?
Immer gerne. Ich glaube, das interessiert die Leute wirklich sehr, was die Anschaffung kostet, aber was auch die Reise an sich so pro Monat so ungefähr kostet auf dem Rad.
Ja. Also ich glaube, unsere Räder inklusive Ausrüstung, die wir gekauft haben, hat knapp etwas unter 10.000 gekostet.
Alles zusammen.
Alles. Genau. Und jetzt in den letzten 2 Jahren haben wir ungefähr 10.000 bis 12.000 nochmal draufgelegt. Aber am Tag würde ich sagen, wie viel geben wir aus?
Knapp 10 Dollar.
Knapp 10 für uns beide zusammen. Ja. Genau.
Man muss auch bedenken, also das Thema Kosten Fahrradreise ist ja auch, wenn man das bei Google eingibt, das ist ein super Buzzword und ein Keyword, was einfach immer auf Social Media zieht, wo viele auch Content zu produzieren. Und immer wenn ich sowas sehe, denke ich, ja, das ist ja schön und gut und viele Leute suchen danach, weil es die interessiert. Was man aber immer dazu sagen muss, finde ich, das ist extremst persönlich. Das sind super individuelle Zahlen. Der eine, zum Beispiel Radreise Unlimited, der Daniel Großhans, der zahlt unheimlich viel für technisches Equipment, weil der sehr, sehr hochqualitativen Content produziert mit toller Fotokamera und. Es gibt andere Leute, die sind extremst sparsam unterwegs und geben, weiß nicht, 2 Dollar pro Tag aus. Und dann kommt es auch wieder darauf an, in was für Länder man reist und wie lange man dort vor Ort ist und wie man dort reist, ob man öfters mal Touren bucht, ob man viel wild campt und selbst kocht oder ob man im Restaurant absteigt und Airbnb bucht. Das ist super individuell. Und niemand kann dir vorher, wenn du so eine Radreise vorhast, niemand kann dir vorher sagen, okay, mit dem Budget musst du rechnen. du musst immer vorher selbst gucken, was kann ich ausgeben für die Zeit, die ich mir nehmen möchte und was sind dann so Erfahrungswerte und dann hast du eine ungefähre Range, aber vorher wissen kann man es nie.
Ja, ich bin da ganz bei euch, weil...
Und unvorhergesehene Sachen passieren immer.
Ja, da kommen wir gleich, das ist nicht das Thema, auf unvorhergesehene Sachen. Aber weil du das gerade angesprochen hast, also meine Radreisen zum Beispiel, ich mache ja nur so Bikepacking, ne? So, ich mache ja nur so Touren, ich mache ja keine Weltreisen, aber so meine Kanarenreise sind 10 Tage, wir waren zu zweit und wir haben ungefähr 2.500 Euro ausgegeben, weil wir halt, und wir haben bivakiert, also wir haben in 10 Tagen haben wir 5 Nächte, glaube ich, bivakiert draußen, 5 Nächte in Apartments übernachtet, aber wir sind halt ständig essen gegangen in Restaurants und das kostet, ne? Und viele Fähren halt auch genommen, viel Transport zwischendurch von Insel zu Insel. Ja. Das summiert sich. Deswegen ist es halt wirklich immer nur eine Range und wenn jemand halt Preis X sagt, heißt das noch lange nicht, dass das halt für jeden halt anwendbar ist. Du hast jetzt gerade Sonderkosten halt angesprochen, Dinge, die passieren können. Und ich habe ja gerade schon dieses 50.000 Views-Video angesprochen aus Stockholm, wo man das jetzt ehrlich gesagt auf dem ersten Gedanken vielleicht jetzt nicht drauf kommt, dass es dort passiert. Da wären andere Destinationen vielleicht kommen halt mehr in die Gedanken, ne? Oder erwartet man mehr, genau. Erzähl mal, was ist da passiert? Und da kommen wir auch nochmal zurück auf euren Fahrradhändler, den du gerade angesprochen hast, der euch da so geholfen hat. Da machen wir nämlich gerne Werbung für.
Ja, das wird uns mega freuen und die Jungs von Tränger bestimmt auch. Ja, also wir waren knapp 2 Monate unterwegs insgesamt und dann wurden uns in Stockholm die Räder geklaut. Und zwar waren wir da gerade in einem Airbnb. 2, 3 Nächte hatten wir uns sowas gebucht. Und als wir das rausbekommen haben, wollten wir eigentlich am nächsten Morgen die Fähre nach Finnland nehmen. Und dann sind wir abends nochmal zu den Rädern. Die hatten wir untergestellt in so einer Art Fahrradunterstand, wo die Leute, die im Wohnkomplex wohnten, auch ihre Fahrräder alle untergestellt haben. Und da, wo wir unsere Fahrräder abgeschlossen hatten, da lagen die abgeknipsten Schlösser und sonst war da nichts mehr. Und wir starrten auf diese leere Wand. Da war einfach nichts. Sah aus wie ein großes Loch.
Und als wir runtergegangen sind, habe ich noch gescherzt. Ja. Stell dir mal vor, wir gehen jetzt um die Kurve und unsere Räder sind weg.
Und wir gehen um die Ecke und da ist nichts mehr. Und wir gucken uns an und denken, was läuft jetzt für ein Film? Das ist doch ein schlechter Scherz. Und dann zieht sich erstmal alles in dir zusammen und du denkst, also du stehst im wahrsten Sinne des Wortes neben dir und guckst dich so an und denkst dir, also dir fällt echt nichts mehr dazu ein. Und dann, ich musste mich kurz setzen aber viele fragen uns, wie habt ihr dann reagiert? Und das Video hat auch unheimlich viel Emotionen bei unseren Zuschauern hervorgerufen. Also wir haben heftige Kommentare bekommen, wo Leute auch ihre eigene Diebstahl-Story geteilt haben. Das Thema Fahrraddiebstahl ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Und wir müssen sagen, wir haben gar nicht so emotional reagiert. Wir sind dann eher so Leute, die in Stresssituationen einfach funktionieren. Also wir sind sehr ruhig geblieben, haben kurz durchgeatmet und natürlich gedacht, Scheibenkleister. Und dann fing das Gehirn an zu rattern, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte? Wo könnten sie sein? Lass noch mal gucken. Vielleicht auf irgendeinem Balkon. Vielleicht waren das ja nur Jugendliche, die sich einen Scherz erlaubt haben. Man weiß es nicht. Man hofft ja. Und dann haben wir einfach Punkte, so eine To-Do-Liste im Gehirn entwickelt und geguckt, was ist das Nächste? Die nächste Option ist das und das. Welche Aktionen müssen wir jetzt daraus ableiten? Was bedeutet das für uns? Müssen wir jetzt die Polizei anrufen? Okay, was für Schritte entwickeln sich daraus? Und so haben wir dann eben irgendwann die Polizei informiert, unseren Airbnb-Vermieter und die Versicherung. Das Ding, was noch dazu kam, war nämlich, dass ab dem nächsten Morgen die komplette Airbnb-Wohnung, alle Zimmer für die nächsten Wochen ausgebucht waren und wir somit auch keine Bleibe mehr hatten. Und unser Airbnb-Vermieter war ähnlich geschockt wie wir. Es tat ihm wahnsinnig leid. Und er meinte direkt am Telefon, ihr könnt auf der Couch bleiben im Wohnzimmer, macht's euch gemütlich, bleibt so lange, wie ihr es braucht. Es ist gar kein Problem, es tut mir so wahnsinnig leid. Er war wirklich sehr nett. Und das haben wir dann auch ein paar Tage genutzt, um, wie gesagt, zur Polizei nochmal zu gehen. Da muss ja ein Fall eröffnet werden. Da ist auch so ein ganzer Rattenschwanz hängt daneben dran. Assad hat sich wahnsinnig viel mit der Versicherung auseinandergesetzt. Wir müssen ja auch viel Papierkram, musste einfach fertig gemacht werden. Und dann kamen die Jungs von Trenger ins Spiel. Trenger aus Hamburg, unser Fahrradhersteller und Verkäufer. Das ist eine kleine Fahrradmanufaktur, die mit, ja, ich glaube, die haben nur zwei Standorte. Einen in Hamburg, Harburg und einen Buchholz in der Nordheide. Und da habe ich angerufen direkt am nächsten Tag und den Fall geschildert. Und unser Verkäufer, der kannte uns noch. Ja, hi, und wie geht's euch? Und dann habe ich gesagt, was los ist. Und dem ist fast das Telefon aus der Hand gefallen. Und dann meinte er, okay, ich rufe in 30 Minuten zurück. Lass mich mal gucken. Und dann rief er irgendwann zurück und meinte so, ich habe mit der Werkstatt gesprochen. Wir machen Folgendes. Wir lassen alle anderen Aufträge erstmal liegen. Wir haben eure Räder nicht mehr im Laden, aber wir machen sie euch jetzt neu. Das heißt, die Leute in der Werkstatt haben tatsächlich die Rahmen von Grund auf neu gemacht, alle Komponenten wieder dran gebaut und dann haben sie uns die Räder nach Stockholm geschickt und 3 Wochen nach dem Diebstahl hatten wir die neuen Räder.
Das ist krass.
Wenn das nicht Service ist, weiß ich auch nichts.
Ja, also das ist halt, das ist eine total irre Story. Also erstens, also geil, was für ein Service von eurem Hersteller und Verkäufer. Und natürlich, ich meine, ich kenne es, ne? Also auf Reisen ausgeraubt zu werden, in ein Auto eingebrochen werden, wenn alles geklaut wird, deine ganze Privatsphäre wird ja auch, das ist ja dein Leben in dem Moment. Dein Fahrrad ist ja auch, oder euer Fahrrad ist ja euer Leben, ist ja auch Teil eurer Privatsphäre, in die eingedrungen wird. Und das ist ja einfach so, man fühlt sich so schutzlos und man kann auch nichts machen. Und außer halt irgendwie so zu funktionieren, so wie ihr es halt auch beschrieben habt. Was ist denn, hat die Versicherung, war das denn versichert? Oftmals sind ja nachts die Fahrräder nicht versichert. Es kommt ja immer irgendwelche, dieses ganze Kleingedruckte. Wie ist das ausgegangen?
Ja, tatsächlich ist das ziemlich gut ausgegangen. Wir hatten eine gute Versicherung und wir haben extra den besten Tarif abgeschlossen, den es gab. Und wir haben gesagt, die Percent-Unterschied macht jetzt, da haben wir was Gutes abgeschlossen gehabt. Und die haben tatsächlich alles übernommen, bis auf die Differenz. Der Preisanstieg der Räder, aber das war nur ein paar Euros. Und
Inflation.
Ja, Inflationsausgleich. Aber das war nicht der Rede wert.
Okay, sehr gut. Also toi, toi, toi. Ich klopfe jetzt hier nicht, weil das dann durch das ganze Mikrofon geht. Aber es ist alles gut gegangen. Und aber eure Reise hat sich natürlich verzögert. Ich meine, gut, ihr habt natürlich sehr, sehr viel Zeit, aber es kostet Zeit und Zeit ist oftmals Geld. Airbnbs müssen neu gebucht werden, Dinge, die ihr nicht geplant habt. Das ist halt eben immer dieser Rattenschwanz, der mit so einem Diebstahl halt mitkommt. Ich habe eben in dem Video aber auch gesehen, dass Marie, du einen Unfall auch vorher hattest. Ein Autounfall?
Aha. Ja, ich habe ein Auto angefahren, könnte man sagen.
Du hast das Auto angefahren oder das Auto hat dich angefahren?
Nee, ich habe das Auto angefahren. Das war aber auch keine Absicht. Also wenn ich das so Leuten erzähle, dann gucken die auch erstmal mich komisch an. Also wir wollten eigentlich nur aneinander vorbeifahren auf einer Schotterstraße in Dänemark. Und ja, blöderweise bin ich in so ein Schotterbett reingekommen. Und da hat sich mein Vorderrad einfach umgedreht und ich bin voll aufs Auto gekracht, während es an mir vorbeizog. Und ich lag schon daneben. Und dann hast du halt die Bilder in deinem Gehirn, die sich dann abspielen, dass irgendwie dein Kopf dann unter die Räder kommt. Ich war von der Position her so, dass, also es war schon nicht schön. Und ja, und am Steuer war so eine ältere Dame und die war natürlich leicht geschockt und hat dann darauf bestanden, dass sie mich die nächsten 10 Kilometer, also ist hinter mir hergefahren. Ich wollte in die nächste Stadt, da hat Assad mir dann ein Airbnb gebucht und bis dahin hat sie mich dann halt eskortiert und wollte mich partout nicht alleine lassen, weil sie so Angst um mich hatte, die war völlig durch den Pfeffer. Aber bis auf ein paar blaue Flecke, also ich habe bis heute noch ein kleines Problem an der Wade, das ist so ein ganz tiefliegender Bluterguss gewesen, den spüre ich noch, aber da ist sonst nichts passiert.
Okay, jetzt mal als zum Kontext muss man sagen, ihr seid am Anfang getrennt voneinander losgefahren, wo das dann wahrscheinlich passiert ist, weshalb Assad dir das Airbnb gebucht hat und ihr seid dann irgendwo erst in Schweden halt irgendwie wieder zusammengekommen. Ne?
Genau, das war in Örebro.
Genau.
Ja, 5 Wochen sind wir alleine gefahren.
Okay. Und das ist aber allerdings auch nicht das Einzige, was passiert ist. Ne? Also es ist ja im Laufe der Zeit ist ja doch noch so das eine oder andere passiert. Wer viel reist, dem passiert natürlich viel. Wer zu Hause bleibt, dem passiert noch mehr.
Sagt man das so?
Sagt man das so? Bei uns ist es gefühlt andersrum.
Nee, sagt man nicht, habe ich gerade irgendwie einfach so jetzt gesagt. Aber man sagt ja, meistens ist es ja so, dass man die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ist natürlich halt, Fahrradfahren ist natürlich nochmal ein bisschen was Extremeres vielleicht. Ist schon auch wirklich so. Toi, 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 auch hier würde ich gerne auf Holz klopfen. Ist mir jetzt zum Glück bis auf einen Unfall noch nie was passiert. Aber mal schauen, wie viel Zeit wir haben. Vielleicht stoppe ich irgendwann, aber es ist schon ein bisschen was passiert bei euch. Ne?
Ja, wir haben eine kleine Liste. Vielleicht magst du das von der Türkei mal erzählen.
Ja, aber ich frage mich nur, woher er das weiß, weil das haben wir noch gar nicht veröffentlicht.
Okay. Erzähl einfach mal.
Ja, in der Türkei beispielsweise.
In Kappadokien.
In Kappadokien sind wir extra dahin gefahren, um uns die Ballons anzugucken. Das macht ja jeder Reisende. Und wir sind da dann hin und an dem Abend, wo wir uns die Ballons angeschaut haben, hat mein Magen schon Probleme gemacht. Ja. Ich habe kaum die ganze Nacht geschlafen, die ganze Zeit Magenprobleme, Durchfall, die ganze Zeit außerhalb des Zelts verbracht und am nächsten Morgen gerade so wach geworden, dass ich die Drohne fliegen konnte. Und dann fing auch schon das Gewitter und der Sturm an und wir haben gesagt, okay, uns geht's nicht so gut. Wir suchen uns jetzt eine Höhle in Kappadokien, bietet sich ja an und da bleiben wir jetzt, solange der Regen aufhört.
Wir wollten eigentlich nur einen Tag das Gewitter abwarten und schauen, dass es Assad ein bisschen besser geht. Haben gehofft, dass es am nächsten Tag wieder okay ist und wir weiter können. Spoiler, genau. Dem war nicht so.
Genau. Am Abend dachten wir, morgen ist besser, dann gehen wir. Am nächsten Tag dachten wir, morgen ist besser, dann gehen wir. Am nächsten Tag dachten wir, morgen ist besser und gehen wir. Und jeden Morgen haben wir aus dem kleinen Höhlenfenster diese Luftballons aufsteigen sehen. Und wir waren jetzt insgesamt eine Woche in Kappadokien. Fünf Tage waren wir in der Höhle und jeden Tag haben wir die Ballons gesehen, aber wir haben nicht einmal Kappadokien gesehen.
Es gibt ja zum Beispiel dieses Love Valley, was viele bewandern oder oben dann da quasi an der Klippe drumherum wandern, was wahnsinnig schön sein soll auch. Das haben wir einfach nicht gesehen.
Ja. Und am vierten Tag ging's Marie dann plötzlich sehr schlecht. Und dann dachte ich, okay, ich bin egal, aber wenn es Marie schlecht geht, dann müssen wir ins Krankenhaus.
Naja, dir ging es auch mittlerweile etwas besser. Ja, Ihm fing es an, besser zu gehen und dann hat er es quasi an mich abgegeben und bei mir ging es, also ich habe dann auch Kreislauf dazu bekommen, ich konnte nicht mal vernünftig lange stehen, es ging gar nicht.
Und dann zufälligerweise waren andere Radreisende, Rückenwind, Franzi und Hans waren da und haben wir die kontaktiert und die meinten, ja, macht euch keinen Kopf, wir kommen gleich vorbei, wir haben zufälligerweise einen Mietwagen gerade da. Und die haben uns dann aus der Höhle abgeholt und dann ins Krankenhaus gebracht. Genau. Das war unser Glück.
Das war unser Riesenglück. Wir sind bis heute ganz, ganz lieb mit denen in Kontakt. Schöne Grüße gehen raus. Ganz, ganz liebe Leute. Und ihre Eltern waren gerade zu Besuch. Mhm. Die haben uns ins Krankenhaus gefahren und Hans und Franz sind mit unseren Rädern und dem Gepäck ins Krankenhaus gefahren. Ach, quasi krass. Hinterher.
Ja, und was war das Resultat? Was habt ihr für eine Infektion euch eingefangen?
Bakterielle Infektion, haben sie uns gesagt. Sie konnten uns nicht genau sagen, was für Bakterien oder wo, weil wir eben Reisende sind, ist das nicht nachzuvollziehen. Aber es hat uns ziemlich ausgenockt und wir waren natürlich auch dehydriert, also wir wurden direkt an den Tropf gelegt. Und das Blut wurde untersucht, damit man rausfinden kann, was es war. Wir haben Antibiotika bekommen und Schmerztabletten und wurden erstmal quasi ins Hotel ausquartiert. Mhm. Da sind wir erstmal geblieben für ein paar Tage. Ja.
Und das hat sich dann aber wieder ganz normal gelöst durch die Medikamente und dann konntet ihr weiterreisen.
Ja, 5-6 Tage später war das wieder in Ordnung.
Ja, und dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, 550 Kilometer in 5 Tagen abzureisen. Und dann hat es uns wieder erwischt.
Ja. Und dann lagen wir eine Woche.
Der Körper braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um halt so ein bisschen wieder in Fahrt zu kommen. Ne? Das hilft es nicht, wenn man halt wieder von 0 auf 100 geht. Und das ist ja auch total irre. Habt ihr dann wahrscheinlich ja auch gemerkt, das merke ich ja immer wieder zwischen meinen Touren und jetzt vor allem in einem deutschen Winter, wie schnell halt eben die Kondition und die Muskeln halt eben wieder ablassen und wie lange das dann doch wieder braucht, um wieder aufgebaut zu werden. Ne?
Total, ja. Und wir haben einfach gemerkt, dass selbst wenn du dich gut fühlst, heißt das nicht, dass dein Körper schon wieder regeneriert ist. Das ist so eine goldene Regel, die man einfach immer befolgen muss. Wenn du dich gut fühlst, dann warte noch ein, zwei Tage mehr und dann ist okay, weiterzufahren. Den Fehler haben wir einmal gemacht. Ich glaube, das tun wir nie wieder. Das war nicht schön. Und trotzdem, trotz dieser Erfahrungen mit Krankheit und allem, ist die Türkei, ich würde sagen, unter den Top 5 mindestens unserer beliebtesten Reiseziele bisher.
Okay, cool. Dann lass uns mal genau da jetzt weitermachen, weil wir sind ja jetzt, haben wir einmal kurz Schweden und Stockholm angesprochen, jetzt haben wir da Türkei. Und dazwischen ist ja auch ganz viel und zwischen Türkei und Pakistan, wo ihr da seid, ja auch. Wie sah eure Reiseroute aus?
Ja, wir haben angefangen in Deutschland, sind Richtung Norden gegangen, weil wir hatten am Anfang richtig viel Angst mit dem Campen. Wir wollten auf gar keinen Fall illegal campen und sind deshalb nach Dänemark, Schweden, Finnland gefahren, weil da alles legal ist und ja, wir da uns dran gewöhnen wollten. Ja. Dann haben wir komplett Osteuropa gemacht, also Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Österreich, Slowenien, die ganze Ecke, Kroatien bis zur Türkei und sind da dann nach Georgien, Armenien und Iran reingereist. Und genau. Ja, Türkei 3 Monate geblieben, Iran 4 Monate und ja, jetzt Pakistan wahrscheinlich 5 Monate.
Oh, wow, schauen wir okay. Mal. Und jetzt geht's dann, und euer Ziel ist es, weiter ja nach China zu reisen, über den Norden, habt ihr ja gesagt. Und dann, wie lange geht's weiter? Ihr habt ja noch ein paar Jährchen.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht weißt du das, für Muslime ist ja Saudi-Arabien ein ziemlich heiliger Ort.
Ja.
Und irgendwie reisen wir gerade durch viele muslimische Länder und irgendwie fühle ich, dass es meine Aufgabe ist, den Menschen nicht das schlechte Image des Islams zu zeigen, was die Leute im Fernsehen sehen, sondern auch mal erklären, warum, was, wie, wieso. Deshalb sind wir ja auch so lange in Pakistan, damit wir ein bisschen die Kultur und die Religion näher beibringen wollen. Und Saudi-Arabien ist halt das Zentrum für alle Muslime. Und deshalb wollen wir Anfang nächsten Jahres gerne dahin und mal die heiligen Städte, die da sind, einfach mal näher bringen. Weil ich weiß gar nicht, wie viele Reisende das schon vorher gemacht haben oder ob das so bekannt und präsent in Deutschland ist.
Gerade mit dem Fahrrad auch.
Ja, deshalb dachten wir, zeigen wir das einfach mal. Und das ist unser erstes Ziel, Saudi-Arabien, da die heiligen Städte besuchen. Und dann als zweites Ziel haben wir uns gesetzt, bis nach Südafrika runterzufahren. Und dann sehen wir weiter.
Aber das dauert wahrscheinlich noch 2 Jahre.
Ja, durch Afrika, das ist auch so unglaublich viel. Da muss man auch so viel Zickzack fahren, weil ja für das eine oder andere Land vielleicht nicht ganz so sicher ist und drumherum fahren muss oder halt, wenn man durchkommt. Das mit Polizeieskorten, das kennt ihr ja.
Ja, das hatten wir jetzt kürzlich in Balochistan tatsächlich. Also das ist ja auch so ein Ding, viele Leute haben wissen nicht so viel über Pakistan. Und das Ding ist, Pakistan ist nicht nur Balochistan, sondern so viel mehr. Aber Balochistan ist eben eine Region im Südwesten von Pakistan, die quasi zweigeteilt ist. Läuft die iranisch-pakistanische Grenze einmal durch. Auf der westlichen Seite gibt es Iran-Balochistan und dann noch Pakistan-Balochistan. In Pakistan-Balochistan dürfen Reisende nicht ohne Polizeieskorte reisen, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, man wird von der pakistanischen Grenze bis nach Quetta, die Hauptstadt der Region, eskortiert. Und dort wird man entweder in einen Bus oder in einen Zug gesetzt bis nach Lahore, bis quasi auf die andere Seite des Landes. Und ab da ist es quasi sicher. Und wir hatten ziemlich viel Glück mit der Polizeieskorte und haben schon eine ganz andere Erfahrung gemacht als viele andere Radreisen. Da sind wir auch sehr dankbar. Oder ich speziell, weil ich Assad habe.
weil du halt dich mit den Leuten verständigen kannst, hat ihr diese spezielle Erfahrung oder aus welchem Grund? Und welche Erfahrung war das denn? Also wurdet ihr in den Zug gesetzt oder durftet ihr Fahrrad fahren und dabei wurdet ihr eskortiert?
Nee, also wenn du Pakistan erreichst und an der Grenze bist, wirst du direkt zur Levis-Station gebracht. Levis ist die Polizei von Balochistan. Die nennt sich einfach Levis. Das ist noch von den British Indian Time. Und die zwingen dich, also was heißt zwingen? Die sind für deine Sicherheit da und die transportieren dich 650 Kilometer von der Grenze bis zur Hauptstadt Quetta. Und jeder Polizeibezirk hat seinen eigenen Wagen, hat seinen eigenen Motorrad oder was auch immer. Und die transportieren dich alle 50 Kilometer oder 100 Kilometer und übergeben dich an die nächsten. Und wir mussten insgesamt 23 Autos wechseln. Also stell dir mal vor, 23 Mal in ein Jeep Gepäck rein, Auto, Fahrrad rein, Fahrrad raus. Und wir hatten das Glück, dass zwei Polen, also zwei Italiener da waren. Die waren mit einem Van unterwegs. Und unser ganzes Gepäck und Fahrrad lag einfach bei denen drinne. Das heißt, wenn sich die Polizeieskorte gewechselt hat, mussten wir nur sagen, jo, was geht? Ich habe mich die ganze Zeit mit denen auf meine Sprache unterhalten und gelacht, Witze gemacht und völlig entspannt sind wir also 23 Mal mussten wir wechseln, aber haben so gut wie nichts davon mitbekommen, weil wir saßen ja im Van. Und das war halt das Glück, das wir hatten, dass der Van da war.
Großer Luxus eigentlich.
Ich erinnere mich, dass ihr an irgendeiner Grenze Probleme gehabt habt. War das Georgien oder Aserbaidschan oder
Armenien?
Ja. Armenien.
Also Pakistan ist das einzige Land auf der Welt, das Armenien nicht als eigenständigen Staat anerkennt. Und an der Grenze, wenn du sagst, du bist Pakistaner, dann kommst du nicht rein. Und glücklicherweise habe ich Pakistaner in Georgien getroffen, die mir das gesagt haben. Deshalb habe ich vor meinem Fahrrad eine Indienflagge aufgehängt. Und als ich dann an der Grenze war, haben die mich gefragt, ja, woher kommst du? Ich so, Deutschland. Die so, zeigt deinen Ausweis. Ich habe ihn gezeigt. Die so, nee, du bist nicht Deutscher. Ich so, du hast doch meinen Ausweis. Ich bin Deutscher. Die so, nein, du bist nicht Deutscher. Ich so, ich bin Deutscher. Die so, guck dein Gesicht an. Du bist nicht Deutscher. Ich so, doch, ich bin Deutscher. Und dann irgendwann nach 5 Minuten zeigt er auf die Flagge und sagt, was ist das? Ich so, ach so, sag das doch gleich. Meine Großeltern kommen aus Indien. Und
was nicht mal gelogen ist.
Ist nicht gelogen. Damals gab es noch kein Pakistan. Ja. Und ja, so haben die uns dann reingelassen. Dann meinte er zu mir am Ende, ja, dann bist du Inder. Und ich so, nein, ich bin Deutscher.
Der Mann hatte seinen deutschen Reisepass in der Hand, wohlgemerkt, ne? Aber trotzdem hat er im Dokument nicht viel Wert gegeben.
Ja, und dann hat er mich nur ausgelacht und gesagt, ja, okay, komm rein. Und sind wir reingefahren. Ja.
Hätte aber auch die Möglichkeit gegeben, dass du halt einfach nicht reinkommst, ne? Wenn die da irgendwie ein bisschen mehr drauf geschaut hätten oder du halt einen pakistanischen Pass gehabt hättest, dann wäre das dort quasi das Ende für die Route zum Beispiel.
Ja, genau. Also ich habe einige Kollegen in Georgien, die Erfahrung gemacht haben, dass die nicht rein durften. Die hatten alle deutsche Pässe, waren so wie ich in Deutschland geboren. Deutsche Pässe, aber pakistanische Wurzeln und wurden nicht reingelassen.
Ihr habt vorhin darüber gesprochen, dass die Türkei, in der ihr ja lange Zeit wart, eines der Top 5 Länder war. Da fehlen ja dann auch noch 4. Welche sind das gewesen, die so besonders waren? Und warum waren die so besonders? Und an welcher Stelle steht die Türkei in dieser Liste?
Ja, die Türkei war speziell, weil das für uns das erste muslimische Land war und wir das erste Mal die muslimische Gastfreundschaft erlebt haben. Und das war schon für uns eine ganz andere Welt, die wir da kennenlernen durften und eine ganz neue Kultur und Art, wie Menschen auf uns zugegangen sind. Und ja, Türkei ist definitiv in den Top 5. Ich würde sagen, tatsächlich auch Österreich. Aufgrund der Erfahrungen, die man so macht mit Menschen. Ja, ich würde sagen, also Pakistan ist jetzt schon in den Top 5, das kann ich auch sagen.
Hallo, Nummer 1.
Ich fand Armenien ehrlich gesagt auch ganz toll, landschaftlich wirklich, wirklich schön. Und absolut unterbewertet. Also Armenien ist überhaupt nicht auf dem Radar von Reisenden gefühlt. Aber die Menschen sind wahnsinnig freundlich und die Landschaften sind phänomenal. Es gibt so viel Natur dort und das ist alles noch so touristisch unberührt. Das ist wirklich zu empfehlen.
Zu viele Berge. Zu steil.
Zu viel Gegenwind. Ja, also es gibt so viele schöne Länder und wir werden oft gefragt, was ist denn euer Lieblingsland? Und ich habe nie eine konkrete Antwort. Das geht
einfach nicht. Ich sage immer das Letzte, in dem ich war.
Ja, da sind die Erinnerungen auch immer noch am frischesten, ne?
Ja, aber ich muss auch sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass Österreich oder Kroatien einer der Lieblingsländer war, aber die Erfahrung, dass wir durch Schnee gefahren sind, ja. 60 Zentimeter Neuschnee, Minusgraden, tagsüber und nachts, mhm. und in der Kälte dann Zelt aufbauen, abbauen und allein diese Erfahrung, durch den Winter zu fahren, das war einfach brutal. Und ich kann es nicht glauben, dass wir das gemacht haben.
Dass wir das durchgehalten haben. Ja. Im Nachhinein schon ein bisschen verrückt. Auch in Kroatien, in der Situation mit dem ganzen Schnee, kann man wieder sagen, nicht nur die Tatsache, dass wir das durchgezogen haben, ist so, dass uns das mehr Gedächtnis bleibt, sondern eben auch die Tatsache, dass so viele Menschen so gastfreundlich waren und uns so viel geholfen haben, das bleibt mir eigentlich immer am meisten in Erinnerung. Das ist das Wichtige daran.
Das ist schon auch so, dass das, also Landschaften sind ja, die kommen und gehen und die sind auch schon beeindruckend, aber es ist halt schon die menschliche Komponente auf so einer Reise, die wirklich in Erinnerung bleibt, oder?
Genau, auf jeden Fall. Am Anfang der Reise haben wir 3 Monate nur mit uns verbracht. Wir haben gesagt, wir wollen einfach nur für uns sein, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen uns aufeinander einstellen und einfach nur reisen. Und ich glaube, in Polen haben wir das erste Mal gesagt, lass mal Warm Showers oder Couchsurfing ausprobieren und mit Menschen in Kontakt kommen. Nicht, weil wir eine kostenlose Unterkunft wollten, sondern weil wir einfach mit Locals in Kontakt kommen wollten.
Wir waren bereit.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Wart bereit, euch auf die Menschen einzulassen.
Genau, ja. Also seitdem, das haben wir wirklich gebraucht dann, ja. die Zeit.
Aber ich würde wirklich sagen, seitdem hat unsere Reise eigentlich wirklich angefangen und es ist wirklich eine Reise geworden. Davor war es nur, wir fahren Fahrrad. Aber danach ist es eine Story geworden,
ja.
mit Menschen in Kontakt zu kommen und alles.
Mhm. Was sind das so für Geschichten, die so in Erinnerung ist geblieben sind, die, wenn du sagst, dass da erst die Reise so angefangen hat, dass die Menschen das so besonders gemacht haben? Was war das denn?
Meine Lieblingsgeschichte. Wir waren in Polen, Tschechien. Polen war das oder Tschechien war das. Auf jeden Fall Winter, extrem kalt, -5 Grad und es wird dunkel, es wird von Stunde zu Stunde kälter und es ist windig und wir können nicht irgendwo unser Zelt aufschlagen. Ach ja, ich muss erwähnen, ich habe so eine Blutkrankheit. Sogar bei +10 Grad fangen meine Finger an taub zu werden und ich spüre meine Hände und Füße nicht mehr.
Durch Blutungsstörung,
genau. Und es war der Moment, wir hatten Minusgrade, ich spüre gerade nichts. Und da war so ein Haus, ich habe zu Marie gesagt, kannst du mal bitte da dran klopfen und fragen, ob wir in dieser Garage, die da offen steht, ob wir da unser Zelt aufschlagen dürfen. Und in Europa, müsst ihr wissen, habe ich immer Marie vorgeschickt, weil das die nette weiße Frau ist. Und in muslimischen Ländern gehe ich immer vor. Auf jeden Fall haben wir angeklopft und die Frau direkt, ja, kommt rein, warum seid ihr draußen? Es ist so kalt, bietet uns einen Tee an und fängt plötzlich an, die ganze Zeit zu telefonieren. Und ich so, hä, Marie, vielleicht will sie nicht, dass wir da bleiben. Lass uns einfach sagen, tschüss, wir gehen und gehen raus. Irgendwie telefoniert sie die ganze Zeit, spricht kein Englisch und wir wissen nicht, was los ist. Und die dann so, nein, nein, bleibt sitzen und zeigt uns so einen Fisch. Wollt ihr Fisch essen? Wir so, nein, danke, wir haben alles. Und nach einer halben Stunde sagt sie, okay, kommt mit. Und wir dann so, hä, dürfen wir jetzt doch nicht bleiben? Die so, packt eure Sachen und kommt mit. Und dann nimmt sie uns mit, 300 Meter weiter.
Nur um die Ecke eigentlich.
Und führt uns ins Pfarrerhaus.
Das große Gemeindehaus.
Große Gemeindehaus der Pfarrer. Und plötzlich steht da der Pfarrer vorne uns und sagt, ah, wo seid ihr her? Ich kann auch Deutsch. Kommt rein. Und bietet uns ein Haus an, Unterkunft an, Bettdecken an, Küche an, eine Dusche an.
Und warmes Wasser, Wasserkocher, Matratzen und eine Heizung.
Ja. Und gefühlt hat man immer im Kopf, die europäische Gastfreundschaft wäre nicht da oder nicht existent. Aber in Osteuropa haben wir echt viel davon mitbekommen. Das war schon sehr überraschend, jedes Mal für mich.
Ja, gerade Polen und Tschechien direkt zu Anfang haben uns, was das angeht, wirklich geflasht.
Ja.
Da muss man wirklich sagen, boah, richtig
unglaublich
heftig.
Dankbar dafür.
Ja, ja. So wahnsinnig nette Leute.
Ja. Ja, das finde ich wirklich, das ist tatsächlich auch so eines dieser besonderen Dinge, die ich am Reisen so schätze, ist, wenn Menschen, die du nicht kennst, die dir nichts schulden, dir alles geben und dich so mit offenen Armen begrüßen und du für ein paar Minuten, ein paar Stunden und auch manchmal ein paar Tage Teil ihrer Familie bist und sie das als eine solche Selbstverständlichkeit ansehen. Und da bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ich halt auch schon viele dieser Momente erlebt habe in meinem Leben und die bis heute, 20 Jahre später, immer noch mit mir trage und immer noch gerne erzähle, weil sie so einen krassen Eindruck hinterlassen haben.
Ja, ich finde, es macht immer einen großen Unterschied, wie Leute auf einen zugehen, wenn man neu irgendwo ist. Ob man als Fremder angesehen wird oder ob Leute einen als Gast empfangen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ansichtsweisen. Und das ist der große Unterschied, wie dann die Erfahrung läuft, wie die Leute dich behandeln. Einfach diese Grundeinstellung, bist du fremd oder bist du Gast? Und das macht alles aus.
Und jedes Mal stellst du dir dann die Frage, wie hätte ich in dem Moment reagiert, wenn ich auf der anderen Seite der Tür stehen würde und jemand so aussehen würde und klopfen würde.
Und, kannst du das beantworten? Vor der Reise? Wie hättest du vor der Reise darauf reagiert?
Ich glaube nicht, dass ich hier einfach jemand Fremdes in mein Haus gelassen hätte. Ich hätte ihnen wahrscheinlich den Dachboden angeboten oder Keller oder irgendwas und gesagt, hier, du kannst hier gerne bleiben, kein Problem. Aber jetzt komplett andere Sichtweise, ne? Also es hat sich sehr viel geändert, was das angeht. Weil wir denken immer automatisch, jeder Mensch ist böse und wenn er nicht ordentlich gekleidet ist, dann will er was, er führt was im Schilde, er will uns beklauen oder er will irgendwas. Aber ist es eigentlich nicht. Die meisten Menschen wollen eigentlich nur in Frieden leben und einfach nur glücklich sein, ein bisschen was essen, trockenes, schönes Haus.
Eine Sache dazu vielleicht noch, viele Leute, gerade auch im Iran, haben uns gesagt, ob Mann oder Frau, ob Moslem oder Christ oder Jude, das ist uns egal. Mensch ist Mensch. Uns ist die Menschlichkeit wichtig. Und das haben uns mehrere Leute gesagt, diese Einstellung, das fand ich wirklich beeindruckend und das möchte ich mir für mein Leben wirklich zu Herzen nehmen und mich immer daran erinnern. Und das, ich weiß nicht, es wäre schön, wenn das mehr Leute tun würden. Einfach auf die Menschlichkeit achten.
Ja, ich glaube, das ist so eines dieser Dinge, die ich vom Reisen halt mitnehme und gelernt habe. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass ich immer wieder, wenn ich zurück in unseren Gefilden halt bin, also vorher habe ich ja in Spanien gelebt, aber ich bin ja trotzdem noch von der deutschen Medienkultur beeinflusst, auch in Spanien gewesen. Und dass das immer wieder verfliegt. Immer wieder verfliegt, weil ich halt immer wieder denke, schlecht, schlecht, nein, nein. Und dann bin ich wieder auf Reisen und dann merke ich wieder, wie die Leute mich aufnehmen, wie freundlich sie sind, wie ich halt einfach als Gast aufgenommen werde und mir alles gegeben wird. Und dann hält das wieder eine Weile. Und dann verfalle ich wieder in so eine in so eine Einstellung. Nicht, ist nicht keine Einstellung, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und da muss ich mich immer wieder befreien. Und ich glaube, dass die meisten in Deutschland tatsächlich genauso sind und sagen, okay, ich nehme die Leute auf, ich helfe ihnen. Und es sind ja ganz, ganz viele, jetzt heutzutage. Ihr seid jetzt gerade weit weg, aber ihr merkt es ja vielleicht auch in den Nachrichten, was ihr gerade gestern in Hamburg, mega krasse Demo wieder unterwegs gewesen. Und die Leute sind ja offen, andere aufzunehmen und so. Aber die Medien haben da auch schon echt einen großen Einfluss auf uns. Und ich merke das an mir selber, dass ich halt immer wieder diesen ganz, ganz wichtigen Teil für kurze Zeit vergesse und wieder halt finden muss. Und das ist halt, deswegen ist es schön. Schön, dass ihr solche Erfahrungen gemacht habt und schön, dass ihr auch jetzt sagt, okay, also in Zukunft möchte ich, dass halt eben mehr Teil von mir wird und uns wird. Ihr seid auch sehr engagiert, ne? Also ihr habt Sprachschulen besucht, ihr sammelt Spenden. Lass uns mal vielleicht jetzt darüber ein bisschen drüber sprechen, über das, was ihr so auf euren Reisen macht und wie ihr halt auch versuchen wollt, einen guten Impact, Eindruck zu hinterlassen. Was hat das mit den Sprachschulen im Iran? Wie war das?
Das ist eine perfekte Überleitung eigentlich. Du hast ja gerade angesprochen, wenn man zurückkommt von einer Reise, dann verfällt man schnell wieder ins alte Muster. Und als wir irgendwann in der Türkei die ganze Gastfreundschaft erfahren haben, haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, ey, wenn wir zurück sind, wir werden kein Warm Showers Gast ablehnen, wir werden kein Couchsurfing Gast ablehnen, wir werden alles zurückgeben, was wir können. Und irgendwann haben wir dann drüber nachgedacht und gesagt, ey, wir wissen nicht mal, ob wir die Reise überleben. Wir wissen nicht, ob und wann wir zurückkommen. Warum fangen wir nicht jetzt schon damit an? Und an dem Tag haben wir gesagt, okay, wir geben jetzt jeden Tag ein bisschen was zurück, auch wenn es wenig ist. Und irgendeinen Weg finden wir schon, was zurückzugeben. Und im Iran haben wir halt ein paar Leute kennengelernt, die haben Deutsch gelernt. Und die haben sich in deutschen Unternehmen beworben, weil das sind halt qualifizierte Leute, Ingenieure, ITler, also übertrieben gute Leute, richtige Fachkräfte.
Und die wollen nach Deutschland auswandern.
Genau. Und die haben sich dann in Deutschland beworben und ich habe gesagt, ja, zeig mir mal deine Bewerbung. Und das war halt, ja, schlecht. Und dann sind wir in eine deutsche Schule gegangen, Sprachschule gegangen, haben uns dort vorgestellt und haben denen dann einfach spontan gesagt, okay, alle, die ihr hier seid, wenn ihr Bewerbung schreiben wollt oder Lebensläufe schreiben wollt, schreibt uns einfach, wir korrigieren euch das, wir schreiben das mit euch und machen das für euch kostenfrei. Und haben jetzt eine Telegram-Gruppe, ich glaube inzwischen habe ich schon über 70, 80 Bewerbungsmappen von denen bekommen, habe die korrigiert und habe sogar Bundesagentur für Arbeit mehrmals telefoniert, finde heraus, was für Wege es gibt für die zu emigrieren und ja, das ist so, versuchen wir jetzt so einen kleinen Beitrag jetzt schon zu leisten und nicht in die Zukunft zu denken.
Ja, ja. Weil sonst, ja, wenn man das auf so einer langen Reise immer weiter nach vorne, nach hinten wegschiebt, das mache ich, wenn ich zurück bin, das mache ich dann und dann, dann machst du es in Realität einfach nicht. Und unterwegs, wenn man mal die Augen und Ohren offen hält und das Herz öffnet, dann bieten sich einem so viele Möglichkeiten, unterwegs schon Dinge zurückzugeben, mehr als genügend Möglichkeiten und die muss man einfach nur beim Schopfe packen und aktiv werden. Für uns ist es wenig Aufwand, relativ wenig Aufwand und relativ einfache Arbeit, sage ich mal. Und für diese Menschen bedeutet das wirklich viel. Das sind lebensverändernde Dinge.
Ja, naja, und wenn sie dann halt noch fruchten, dann ist es halt eben noch viel besser und das ist halt klasse. Also super Einstellung, dass sie nicht wartet und sondern jetzt vor Ort schon hilft und die Dinge macht. Und ich glaube, ihr macht aber auch noch mehr als das. Ihr sammelt Geld für Water for Life, ne?
Genau. Also es gibt es gibt ja viele Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder Amnesty International oder andere Organisationen.
WWF, ja. So viele, Greenpeace.
Und was mich an diesen, das sind alles gute Organisationen, würde ich auch unterstützen. Aber was mir so ein bisschen daran stört, ist, dass dort sehr viele Gehälter gezahlt werden an sehr viele Projektleiter, Manager, Standortleiter und so weiter. Und deshalb haben wir uns eine Organisation ausgesucht, wo alle Mitarbeiter, egal auf welchen Rang, bis zum Vorstand keiner ein Gehalt kriegt. Und jeden Cent, den du in diese Organisation zahlst, kommt bei den Menschen an. Und da haben wir halt Humanity First ist die Organisation, die gefunden. Und die bauen in armen Regionen Brunnen, damit zum Beispiel in Afrika, in Benin, die Menschen nicht jeden Tag 30 Kilometer mit so einem Topf auf dem Kopf laufen müssen, um Wasser zu transportieren, können die einfach zum Brunnen gehen und haben sauberes Trinkwasser. Und das war uns wichtig, dass wir nicht unsere Spendengelder, die wir durch die Zuschauer oder durch andere Freunde, Familie sammeln, nicht in Beratung oder Erstellung eines Projektplans und so drauf geht, sondern direkt bis an den Menschen ankommen. Und deshalb arbeiten wir gerne mit Humanity First und bauen diese Brunnen. Und wir zum Beispiel haben auf der gesamten Reise vielleicht einmal Wasser gekauft, als wir krank in der Höhle waren.
Ja.
Und sonst haben wir nie, weil für uns ist Trinkwasser Standard, weißt du, wir machen Hahn auf, es ist da, aber oft.
Das Ding ist, zu Hause in Europa hast du halt immer sauberes Trinkwasser direkt aus dem Hahn und du denkst nicht darüber nach. Als Reisender, speziell Radreisender, ist sauberes Trinkwasser zu bekommen jeden Tag ein Thema. Und gerade jetzt so in östlichen Ländern, insbesondere jetzt schon in Pakistan, aber auch schon im Iran, ist es natürlich mehr schwieriger. sauberes Trinkwasser zu bekommen. Dann fragst du mal die Locals, ist das Wasser hier trinkbar? Kann man das machen? Wie geht's einem? Vielleicht kriegt man dann mal so einen kleinen Krummelbauch und der Magen muss sich auch dran gewöhnen. Und dann merkt man erstmal, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man immer sauberes Trinkwasser hat. Und zum Beispiel hier in Pakistan haben wir noch keinen Tropfen aus dem Hahn getrunken. Das geht hier nicht. Und dementsprechend sauberes Trinkwasser ist für uns jeden Tag ein Thema. Und trotzdem sind wir immer noch in der Lage, da dran zu kommen, jeden Tag aufs Neue. Aber so viele andere Menschen haben so viel mehr Arbeit damit und kriegen trotzdem kein sauberes Wasser. Und viele Kinder wachsen einfach auf und hatten nie einen Schluck sauberes Trinkwasser, sondern meistens relativ leicht verschmutztes, aber es ist nie komplett rein. Und ja, das liegt uns einfach extrem am Herzen ist gerade. Es ist einfach, sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht, muss man wirklich sagen. Das sollte jedem zur Verfügung stehen.
Ja, ja, total super. Also ich finde das grandios, was ihr alles macht. Also die Hilfe, die ihr vor Ort gebt, aber halt eben auch, dass ihr halt diese Spenden sammelt. Ganz großes Kino. Ich verlinke das gerne auch alles mal in den Shownotes, damit ganz viele darauf aufmerksam werden. Ich glaube, die Shownotes dieser Folge sind tatsächlich relativ komplex und lang. Euer Radhersteller ist dabei. Das alles und eure Kanäle natürlich halt auch, damit ganz viele Leute euch jetzt folgen und auf den Rest der Reise begleiten. Denn ich glaube, da kommt noch so einiges auf euch zu und auf die Follower zu, von dem, was ich gehört habe, was noch ansteht. Und wer weiß, vielleicht können wir in 2 Jahren noch mal eine Folge aufnehmen, ein kleines Update, wenn ihr dann in Kapstadt oder so angekommen seid. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ich danke euch der Stelle, danke ich euch einfach für eure Zeit, dass ihr Glasfaser-Internet in Pakistan gefunden habt, während ich hier mit meinem 5G rumkrepel und es ist irgendwie doch eine Stunde lang funktioniert hat und irgendwie auch nicht so ganz, aber danke.
Wir danken dir. Vielen Dank für die Einladung. Es war echt schön.
Ja, danke schön. Ja,
ein tolles Gespräch. Ich weiß, ihr hört auch den Off the Path Podcast. Jetzt müsst ihr euch demnächst selber zuhören.
Machen wir sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es wird bestimmt spannend. Sonst hört man sich ja nicht zu. Aber ich glaube, da können wir auch von lernen.
Also ihr zwei, ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Zukunft mit euren Reisen, mit der Arbeit, das alles zu kombinieren, mit der Hilfe, die ihr leistet und ganz viele tolle Erlebnisse und wenige gebrochene Speichen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder. Von mir und von meinen Gästen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine spannende Folge zur Fahrradweltreise von Deutschland bis in den Iran. Alle Infos zu den beiden findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie immer verlinkt, haben wir uns ganz viel Mühe gegeben, das alles zusammenzustellen. Und ansonsten geht's jetzt hier weiter, wenn ihr wollt, im Off the Path Daily. Denn dort präsentieren wir euch natürlich jeden Werktag montags bis freitags eine kurze spannende Folge. Und wenn ihr nicht wollt und keinen Bock auf den Daily habt, dann hören wir uns hier im Weekly nächste Woche Dienstag wieder mit einer spannenden Folge. Also ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis bald und viele Grüße aus Südafrika. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Maun in Botswana.